gerade in letzter Zeit oder vielleicht auch heute noch, man sitzt in der Eisdiele. Oh, so viele schöne Eisbecher. Was sollte man dann nehmen? Doch etwas Schokoladiges oder doch etwas Fruchtiges? Bisschen Eierlikör kann nicht schaden oder vielleicht doch Amaretto. Ach ja, wie es so schön heißt, wer die Wahl hat, hat die Qual. Die Sache dabei ist, bei der Gaststätte, bei der Eisdiele, da geht's noch. Weil wenn man im Nachhinein enttäuscht ist mit dem, was man gewählt hat, kann man sagen, naja gut, vielleicht kommen wir irgendwann später, nächste Woche oder irgendwann, und ich kann etwas anderes nehmen und gucken, ob das mir besser gefällt als das, was ich heute genommen habe. Aber komplizierter wird es dann mit sowas wie, sagen wir, ein Auto oder gar ein Haus. Da kann man, also die wenigsten Leute jedenfalls, können es sich erlauben, nach ein paar Wochen oder Monaten zu sagen, ach nee, weißt du, es ist doch nicht das, was ich will. Das ist meistens mit riesigen Verlusten verbunden, wenn man bei sowas versucht, das auszutauschen, wenn man sagt, nee, also das war doch nicht das Richtige. Aber wie viel wichtiger muss es dann sein, wenn wir überlegen, mit wem wir das ganze Leben verbringen wollen? Gerade wenn wir überlegen, mit welchen Menschen wir die intimste und engste Beziehung des gesamten Lebens haben wollen. Es wird manchmal gesagt, früher war alles einfacher. In mancherlei Hinsicht mag das stimmen. In früheren Zeiten und in manchen Kulturen heute ist es gar nicht so, dass die Leute selber einen Ehepartner aussuchen, sondern die Eltern suchen es für einen aus. Nimmt einen einen Haufen Verantwortung ab, was? Natürlich, die Maßstäbe, die angesetzt werden, die Kriterien sind da etwas andere, als was wir in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur setzen. In solchen Situationen, wo die Eltern den Ehepartner aussuchen, geht es meist darum, welche Person wird für die Familie den besten Ruf bringen. Es geht dann natürlich auch um Besitzbewahrung, dass man das Reichtum, die Besitztümer der Familie möglichst erweitern kann. Nun, in unserer Gesellschaft schaudern wir vor einem solchen Gedanken, dass die Eltern den Ehepartner für einen aussuchen sollten. Ich kann es mir denken, gerade hier in dieser Ecke, dass manche denken, sowas geht ja gar nicht. Ne? Aber wenn man diese Verantwortung hat, also diese Wahl hat, hat man natürlich auch die Verantwortung und somit auch die ganz große Herausforderung, da eine gute Wahl, eine richtige Wahl zu treffen. Nun, heute ist, wie schon angekündigt wurde, die erste Predigt in einer doch recht kurzen Reihe. Es ist durch verschiedene Umstände so, dass ich erstmal nur drei Predigten über Familie halten werde. Heute geht es darum, die richtige Wahl zu treffen. Nächste Woche wird es dann unter dem Thema stehen, bis das der Tod uns scheidet. Und dann in ein paar Wochen geht es um die lieben Kleinen und was für eine Rolle Kinder in einer Beziehung spielen. Nun, ich will ein paar Dinge vorweg schon mal ansprechen. Erstens, ich kann es mir denken, dass es manche Leute gibt, die sagen, dieses Thema betrifft mich nicht oder betrifft mich nicht mehr. Und es ist natürlich meine Hoffnung, dass in allen Predigten, ob du zu der Kerngruppe von dem Thema, was angesprochen wirst, ob du zu dieser Kerngruppe gehörst oder nicht, es ist mein Wunsch, es ist mein Gebet, dass jeder etwas für sein Leben mitnehmen kann von diesen Predigten. Aber auch davon abgesehen, ob du zu dieser Kerngruppe von den jeweiligen Themen gehörst oder nicht, bitte übersehe nicht, was du vielleicht mitnehmen kannst für jemanden anderen. Deine Weisheit, deine Erfahrung, dein Leben wird immer wieder betrachtet, beobachtet, wird gefragt, was kannst du mir sagen über das Leben? Und es ist wichtig, dass wir eine solide biblische Grundlage haben für die Standpunkte, die wir einnehmen. Es ist wichtig, dass wir als Gemeinde zusammenstehen, gerade zu solchen wichtigen Lebensthemen, und dass wir fähig sind, miteinander darüber zu reden. Und zweitens, manches in diesen nächsten Wochen werde ich mehrfach sagen. Nein, es ist nicht, dass ich vergessen habe, dass ich das schon mal gesagt habe. Und nein, es ist nicht, dass ich nichts anderes sagen könnte, dass es nichts anderes zu sagen gäbe. Sondern es sind gewisse Punkte, die so sehr wichtig sind, dass es mir ganz wichtig ist, diese Punkte auch zu wiederholen, dass sie sich hoffentlich besser einprägen. Ich meine, also ich bin seit einem guten Jahr hier, noch gar nicht so lange. Hände hoch, wer kann sich erinnern, worüber ich meine erste Predigt hier gehalten habe? Ah ja, ein paar Hände, sehr schön, das freut mich sehr. Aber natürlich, wenn wir etwas einmal hören, kann das sehr schnell in Vergessenheit geraten. Also, ich werde manches wiederholen und das hat auch einen Sinn und Zweck. Drittens, ich möchte euch auch sagen, dass diese Predigtreihe eine direkte Folge ist von Gesprächen, die wir im Ältestenkreis gehabt haben. Wir haben uns, also als Ältesten unterhalten wir uns über ganz viele verschiedene Themen und wir beten auch sehr intensiv für die Gemeinde. Und wir setzen uns mit verschiedensten Themen sehr bewusst auseinander. Und bei vielen Themen sagen wir, dass die biblische Lehre recht klar ist, wie sie gesehen werden. Daher wollen wir diese Maßstäbe hochhalten. Aber es ist uns auch wichtig, dass Barmherzigkeit rüberkommt. Dass Gottes Barmherzigkeit, die er uns gegeben hat, nicht untergeht unter allen Maßstäben oder gar Regeln, die man aufstellen will. Sondern dass wir merken, dass Gott einen Plan für uns hat. Leute, an dieser Stelle möchte ich einfach sagen, unsere Ältesten in dieser Gemeinde, das sind Heide Koch, Andreas Grun und Andreas Schlöter. Diesen Menschen möchte ich euch wirklich empfehlen, als geistliche Menschen, die ein großes Herz haben für diese Gemeinde, für das Wort Gottes, für die Dinge seines Volkes. Und es ist mir eine Ehre, mit diesen Menschen zusammen dienen zu dürfen. Es ist mir eine große Freude. Und unsere Gespräche, die wir führen, sollen auch dazu dienen, dass diese Gemeinde, die Arbeit dieser Gemeinde gefördert wird. Besser und genauer gesagt, die Arbeit des Reiches Gottes gefördert werden. Und wir haben über diese Thematik gesprochen und auch festgestellt, dass einiges noch genauer auf den Punkt gebracht werden sollte. So, jetzt aber zurück zum Thema. Vor vielen Jahren, noch bevor ich Steffi kennengelernt habe, habe ich mich mit einem Freund unterhalten. Er war Christ, aber er war seit einigen Jahren zusammen in einer Beziehung mit einer Nicht-Christin. Und er hat mich gefragt, ob ich es mir vorstellen könnte, mit einer Nicht-Christin zusammen zu sein. Und ich habe ihm gesagt, Christsein ist nicht etwas, was ich tue. Es ist keine Freizeitbeschäftigung, es ist nicht mal ein Job. Ich war zu der Zeit schon Pastor. Christsein ist etwas, was ich bin. Es gehört zu meinem Wesen. Und nein, ich könnte es mir eigentlich nicht vorstellen, eine solche intime, enge Beziehung zu haben mit jemandem, der nicht dieses Teil meines Seins teilt. Und das ist mir ganz wichtig, dass diese Tiefe da sein kann, gerade an den wichtigsten Punkten des Lebens. Und wenn es um eine solche Entscheidung geht, sollte man eben sorgfältig prüfen, was für Folgen es hat oder was für Folgen es haben kann, wenn man nicht konsequent bleibt. Ein solides Fundament ist notwendig, um ein Haus zu bauen. Erst recht ein Lebenshaus. Gemeinsamkeiten, besonders im Glauben, sind von größter Bedeutung. Weil wir können sagen, es gibt tolle Menschen, die keine Christen sind. Das gibt's auch. Also wir müssen uns von dieser Illusion oder von diesen Fabelgeschichten, die wir vielleicht selber mit uns rumtragen, dass Christen bessere Menschen wären. Unsinn. Wir sollten versuchen, es zu sein, aber dass wir es wären, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Es gibt tolle Menschen, die nicht Christen sind. Das ist wahr. Und es gibt Leute, die also sehr attraktiv für eine Partnerschaft erscheinen können. Allerdings muss man bedenken, wenn man seinen Glauben ernst nimmt, ist das ein tiefer Teil unseres Seins. Und wie kann es denn sein, auf Dauer, dass es auf allen Ebenen gut funktionieren kann, wenn unser Gegenüber dieses Teil unseres Seins nicht teilt? Ich meine, man könnte mit einer Kleinigkeit anfangen, Sonntag früh. Was macht man? Also der Partner möchte ausschlafen und gemütlich frühstücken. Du sagst, ich gehe in den Gottesdienst. Da sind schon eventuell Streitigkeiten, Schwierigkeiten vorprogrammiert. Aber das ist sogar etwas relativ Geringes. Wenn es um die Kinder geht, wenn es um die Erziehung geht, wenn es um die Maßstäbe geht, was ist einem wirklich wichtig im Leben? Was ist das Wichtigste überhaupt? Das ist dann eine Kommunikationsebene, wo, wenn die Gemeinsamkeiten da fehlen, wird es sehr schwierig. Und das muss einfach ehrlich benannt werden. Wir sehen es auch im 2. Korintherbrief, Kapitel 6, in dem Vers 14. Da finden wir die Worte: Beugt euch nicht mit Ungläubigen unter das gleiche Joch. Was haben denn Gerechtigkeit und Gesetzwidrigkeit miteinander zu tun? Was haben Licht und Finsternis gemeinsam? Nun, man könnte sich vielleicht sogar aufregen über Paulus Wortwahl hier, Gesetzwidrigkeit, Finsternis. Na, wenn wir schon festgestellt haben, dass es Nichtchristen gibt, die nach menschlichen Maßstäben richtig gute Menschen sind, wie kann der Paulus es sich in den Mund nehmen, solche schlechte Worte zu benutzen? Paulus spricht hier in einer ganz eindeutigen Art und Weise, weil er einen Punkt rüberbringen will. Er will sagen, es sind unterschiedliche Maßstäbe, es sind unterschiedliche Lebensansichten. Da werden Probleme vorkommen. Das wird einfach passieren in der Situation. Es ist wichtig, dass ein Paar gemeinsame Ziele verfolgt. Aber wie soll das gehen, wenn sie nicht denselben Glauben über die Bedeutung des Lebens teilen? Also es ist wichtig, dass wir eine gemeinsame Grundlage haben, dass wir ein gemeinsames Fundament haben. Und etwas, was einfach gesagt werden muss: Der Reiz von äußerer Schönheit kann schnell vergehen. Ein Kollege von mir hat es mal super gut bei einer Jugendveranstaltung zum Ausdruck gebracht. Er hat gesagt, jemanden zu lieben, ist nicht mit denen ins Bett zu hüpfen. Jemanden zu lieben, ist mit denen alten schrumpelig zu werden. Der Reiz von äußerer Schönheit wird zwangsmäßig irgendwann vergehen, aber man muss sehen, dass auch am Anfang der Beziehung die Schönheit, die von außen kommt, darf nicht verwechselt werden mit der Schönheit, die von innen kommt. In Sprüche, Kapitel 31, Vers 30, lesen wir: Trügerisch ist Anmut, vergänglich die Schönheit, nur eine gottesfürchtige Frau verdient Lob. Oder, da wird von den Frauen gesprochen, lass mich fragen, wer hier kennt den Namen Eliab? Ich verrate euch, es ist ein biblischer Name. Also, wer weiß, wer Eliab war? Die Experten, also super, okay. Also ich muss eingestehen, hätte man mich vor einer Woche gefragt, wer ist Eliab, hätte ich passen müssen, hätte ich nicht sagen können. Aber vielleicht kennen wir seinen kleinen Bruder, David. Besser bekannt als König David. Und ich bringe den Eliab auf, weil der Samuel, der Prophet, der über Israel, also Israel geleitet hat zu der Zeit, der hatte den Saul zum König gesalbt, aber der Saul ist Gott nicht gefolgt und Gott hat gesagt, ich habe den Saul verworfen, ich werde einen neuen König bestimmen. Und hat dem Samuel gesagt, dass er nach Bethlehem gehen sollte, zu dem Haus Isai. Also Isai ist der Vater von Eliab und David und ihre Brüder. Und Samuel wusste nur, dass er zu dem Haus Isai gehen sollte, um den neuen König zu salben. Und hier sind die Worte, die wir lesen, als er dahin gekommen ist. 1. Samuel Kapitel 16, die Verse 6 und 7. Als sie kamen und er den Eliab sah, dachte er, oh, gewiss steht nun vor dem Herrn sein Gesalbter. Der Herr aber sagte zu Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen und seine stattliche Gestalt, denn ich habe ihn verworfen. Gott sieht nämlich nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht, was vor den Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz. Wir wären gut beraten, so gut es uns möglich ist, aufs Herz zu schauen. Natürlich sind wir nicht in der Lage, so aufs Herz zu schauen, wie Gott das kann. Ehrlich gesagt denke ich, dass das eine gute Sache ist. Wir wären wahrscheinlich so erschrocken von dem, was wir immer wieder sehen würden, dass wir unseren gesamten Glauben in der Menschheit verlieren würden. Aber wir haben die Möglichkeit, Menschen kennenzulernen. Wir haben die Möglichkeit, uns mit ihnen auszutauschen über das, was ihnen wirklich wichtig ist. Wir haben die Möglichkeit zu beobachten, wie sie leben, weil in dem, wie sie leben, wird es auch gerade gezeigt, was ihnen wirklich wichtig ist. Es ist wichtig, dass wir nicht nur auf das Äußere sehen, sondern dass wir versuchen zu erkennen, was im Inneren des Menschen ist. Nun, es mag für manchen klar sein, dass auch in diesem Bereich die Frage der Sexualität gehört. Manchen wird es vielleicht ganz unruhig auf ihrem Stuhl jetzt. Pastor, Sonntag, während der Predigt, Sexualität? Ich habe schon Ärger bekommen in einer anderen Gemeinde, weil ich über dieses Thema gepredigt habe. Hier weiß ich nicht, ob ich von manchen vielleicht Ärger bekomme, aber wir als Ältesten haben über die Sexualethik, unser Verständnis von Sexualethik und das, was in der Bibel steht, wir haben uns intensiv verschiedene Male darüber ausgetauscht und festgestellt, dass es sogar einen Mangel an Lehre dazu gibt. Ich meine, es ist ein ganz großer Unterschied, ob es allgemein bewusst bekannt ist, dass es diese Erwartungen gibt, dass gewisse Dinge nicht gemacht werden sollten. Oder ob wir als ganze Gemeinde darüber reden, ob wir miteinander ins Gespräch kommen, ob der Pastor vor der Gemeinde steht und sagt, so steht es in der Bibel, so verstehen wir das. Und deswegen denken wir, dass es wichtig ist, dass es angesprochen wird. Eine klare Ansage, die Sexualität gehört in der Ehe. Nun, manche würden vielleicht sagen, ach, was soll denn der alte Quatsch? Das ist eine Prüderie, was wir schon längst überwunden haben. Was soll diese hinterhaltige, veraltete Gedanken zu tun haben? Die Sache ist, man merkt, dass das gar nicht so weit hergeholt ist. Es gibt kaum einen Bereich im Leben, wo wir solche Erfüllung erleben können, und es gibt kaum einen Bereich im Leben, wo wir solche tiefe Verletzung erleben können. Unsere Sexualität hat nicht nur mit unserem Körper zu tun. Wir müssen uns dessen bewusst sein. Wieso ist es, dass Menschen, die sexuellen Missbrauch erleiden, ihr Leben lang damit oft zu tun haben? Wenn es nur etwas mit dem Körper wäre, würde das nicht solche tiefe Verletzungen verursachen. Es ist etwas, was mit Körper, Seele und Geist zu tun hat. Es ist etwas, was mit unserem ganzen Menschen zu tun hat. Das ist übrigens schon für sich ein Grund, warum es in einer Gemeinde angesprochen werden sollte. Aber weil es so eine Tiefe hat, weil es so tiefe Verletzungen, aber auch so große Erfüllung bringen kann, müssen wir doch erkennen, dass wir verantwortungsbewusst damit umgehen können. Und warum in aller Welt sollten wir uns davor sperren, dass die Sexualität in dem bestgeschützten Rahmen möglich ausgelebt werden sollte. Nun, ich bin nicht so naiv oder, um es anders zu sagen, bin nicht so dumm zu denken, dass bis zur Ehe zu warten eine völlige, hundertprozentige Sicherheit mit sich bringen würde. Mir ist vollkommen bewusst, dass es Paare gibt, die vor der Ehe zusammenleben, wo das auch auf Dauer gut geht. Mir ist voll bewusst, dass es Paare gibt, die bis zur Ehe warten, wo die Beziehung scheitert. Das wird hier gar nicht in Abrede gestellt. Es geht nicht darum, ob es eine hundertprozentige Sicherheit gibt. Tut mir leid, willkommen auf der Erde, hundertprozentige Sicherheit gibt's nicht. Aber die beste Voraussetzung zu haben, das ist eigentlich klar. Weißt du, dass es Studien in der gesamten Welt gemacht worden sind, richtig wissenschaftliche Studien von mehreren Universitäten und Professoren durchgeführt auf verschiedensten Kontinenten dieser Welt über Jahrzehnte hinweg. Immer und immer und immer wieder haben sie wieder gezeigt, Paare, die zusammenleben vor der Ehe, haben eine 50-80% höhere Scheidungsrate. Wir reden nicht hier von irgendwelchen moralisierenden, man müsste es so machen, es könnte so sein, sondern wir reden von Statistik. Wir reden von dem, was immer wieder gezeigt wird. Und deswegen auch sollten wir uns bewusst sein, dass die bestmögliche Voraussetzung zu wünschen sind. Warum sollten wir uns zufrieden geben mit etwas, was gehen könnte, was gut gehen könnte, wenn wir das Beste haben können, was Gott für uns will, wenn wir die beste Voraussetzung für diese wichtigste Beziehung unseres Lebens haben können. Aber gleichermaßen ist mir jetzt auch wichtig zu sagen, es geht mir nicht darum, irgendeine donnernde Hüllenpredigt zu halten. Ich brauche keinen, die Hülle heiß zu machen. Weißt du, es sind so viele Menschen in unserer Gesellschaft, so viele Menschen auch hier in unseren Reihen, die schon die Hülle auf Erden erlebt haben in der Sexualität, dass ich klar und deutlich sagen will, hier geht es nicht darum, irgendjemandem die Hülle heiß zu machen. Wir sind Gemeinde Jesu Christi. Hier geht es um das Evangelium. Und das Evangelium ist eine gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass selbst wenn du versagt hast, selbst wenn du Fehler gemacht hast, selbst wenn du da sitzt und sagst, oh nein, der macht mich klein hier. Gottes Gnade ist für dich da. Gottes Hand wird dir entgegengestreckt und gesagt, auch wenn du Fehler gemacht hast, auch wenn du Sachen verkehrt gemacht hast, auch wenn du jetzt richtig tief in dem Schlamassel sitzt, Gott liebt dich. Gott hat dich nicht aufgegeben. Und Gott möchte, dass du Erneuerung, dass du neues Leben, einen Neubeginn erlebst. Das ist seine gute Nachricht für dich. Er hat dich nicht aufgegeben. Du brauchst dich nicht aufzugeben. Gottes Liebe, Gottes Gnade geben uns immer wieder einen Neubeginn. Und wir dürfen diesen Neubeginn annehmen. So oft schreiben wir uns selbst ab, sagen, es ist zu spät für mich, ich habe alles vermasselt. Gott hat dich nicht abgeschrieben. Du brauchst dich nicht abzuschreiben. Aber er möchte das Beste für uns. Und er möchte, dass wir erkennen, was er für uns bereithält. Er möchte, dass wir seinen Segen erleben. Und da gilt es eben auch, das Beste, was er für uns bereithält, ernst zu nehmen. Ich weiß, es sind viele Menschen, die sich Dinge vorgenommen haben und wo das Leben anders verlaufen ist, wo Dinge anders gekommen sind. Gerade in der Sexualität verlieren wir manchmal die Kontrolle. Aber wir sollen wissen, dass Gottes Gnade noch für uns da ist, seinen Neuanfang, und dass er wirklich das Beste für uns will. Ich weiß gar nicht mehr, auf welcher Seite ich bin, naja. Mir als Pastor, uns als Ältesten dieser Gemeinde, Und für viele andere Menschen in dieser Gemeinde ist es einfach ein zu wichtiges Thema, auf das wir darüber schweigen dürften. Wir sollten Gottes Maßstäbe einhalten, weil das der beste Schutz für uns bietet, weil das die beste Aussicht auf Erfüllung und Freude auch in diesem Bereich bietet. Aber Hoffnung wird dir immer noch gegeben. Bitte verlier das niemals aus den Augen. Nun, heute ist das Thema die richtige Wahl treffen. Manche fragen sich vielleicht, welche Wahl habe ich, wenn ich meine Wahl schon getroffen habe? Welche Wahl habe ich, wenn ich schon verheiratet bin? Und mich vielleicht frage, ob ich so eine gute Wahl getroffen habe. Fakt ist, jeder einzelne von uns hat jeden Tag wieder die Wahl, wie wir mit unserem Partner umgehen. Jeder einzelne von uns hat die Wahl, wie wir überhaupt mit unseren Mitmenschen umgehen. Aber gerade in einer Partnerschaft, ich habe mit ziemlich vielen Menschen gesprochen, die schon seit vielen Jahren verheiratet waren, die dann auch gesagt haben, also, bin gar nicht mehr so zufrieden mit der Situation. Ich habe wohl die falsche Wahl getroffen. Aber wir haben die Wahl, wie wir mit unserem Partner umgehen. Wir haben die Wahl, jeden Tag unseren Partner neu zu wählen und ihnen die Liebe entgegenzubringen, die Gott uns entgegenbringt. Weil Gott ist unser Vorbild dafür, wie wir Gnade zeigen können. Etwas, was für vielen heute sicherlich eine große Enttäuschung darstellen wird. Ich muss es trotzdem sagen. Der Sinn des Lebens, der Sinn deines Lebens, besteht nicht darin, dass du glücklich bist. Ich weiß, das ist ein großer Schock für manche. Aber nein, der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass du glücklich bist. Überlegst dir, was für Folgen das hätte, wenn der Sinn des Lebens darin bestünde, dass du gerade glücklich bist. Was wäre in dieser Welt los? Es wäre der reinste Chaos. Jeder würde nur das für sich suchen, was ihn gerade glücklich macht. Und zum Teufel mit allen anderen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, in einer solchen Welt möchte ich nicht leben. Das wäre ja furchtbar. Nein, der Sinn des Lebens besteht darin, in Beziehung mit deinem Schöpfer zu leben. Der Sinn des Lebens ist es, ihm zu dienen und mit ihm in Kontakt zu sein, in Beziehung zu leben. Daraus resultiert, dass eine ganz große Aufgabe, eine ganz große Herausforderung für jeden Einzelnen von uns, gerade in Partnerschaft, ist, unserem Partner zu dienen. Nicht von dem gedient zu werden, sondern dem zu dienen. Übrigens, wenn der Sinn des Lebens darin bestünde, dass wir alle glücklich sind mit dem, was gerade läuft, meinst du, dass es Gott glücklich gemacht hat, seinen Sohn an einem Kreuz sterben zu sehen? Meinst du, dass es Jesus glücklich gemacht hat, sich an ein Kreuz schlagen zu lassen? Wohl kaum. Aber er wusste, das ist das, was wir brauchen. Und der Schöpfer des Universums hat uns gedient, hat sich für uns als Opfer gegeben, auf das wir Leben und Hoffnung haben können. Er ist unser Beispiel. Er ist unser Beispiel, wie wir mit Beziehungen umgehen sollen. Er ist unser Beispiel, wie wir mit anderen Menschen umgehen sollen. Erst recht, wie wir mit unserem Partner umgehen sollen. Wenn du die Wahl schon getroffen hast, hast du immer noch die Wahl, wie du jeden Tag neu auf deinen Partner reagieren wirst. Das ist auch nicht so blauäugig zu sagen, Scheidung gibt's nie, man kann immer glücklich sein in seiner Beziehung. Leider sind wir gefallene Menschen, leider gibt es Brüche in unserem Leben und ja, es gibt auch Scheidung. Das passiert natürlich. Aber auch da sollten wir die Botschaft Gottes, das Evangelium hören. Auch da kann es Erneuerung, kann es neues Leben geben, kann es einen Neuanfang geben. Und wir haben die Wahl, von wem wir uns leiten lassen. Wir können uns von den Gedanken und Vorsätzen unserer Gesellschaft leiten lassen, die auch sagt, es ist wichtig, dass du glücklich bist. Oder wir können uns von Gottes Maßstäben leiten lassen. Wir haben die Wahl. Wir haben alle immer wieder eine Wahl zu treffen. Aber auch in Bezug auf diese Frage sollten wir diese Wahl sehr sorgfältig, sehr vorsichtig treffen und darüber nachdenken, was wirklich wichtig ist und was wirklich hält im Leben. Ich muss sagen, ich habe mit verschiedensten jungen Menschen in verschiedensten Stadien ihres Lebens, ihrer Beziehungen und Partnerwahl und so weiter in dieser Gemeinde gesprochen. Und ich muss sagen, ich bin manchmal wirklich zutiefst beeindruckt gewesen von jungen Menschen in dieser Gemeinde, die klare Maßstäbe gesetzt haben, die sich klar was vorgenommen haben und gesagt haben, das ist mir wichtig. Es ist mir wichtig, dass mein Partner Christ ist. Es ist mir wichtig, dass wir nach Gottes Maßstäben leben. Und ich muss sagen, wir haben mitten unter uns sehr viele, sehr gute Beispiele für das, was Gott gefällt und was uns Menschen, aus was diesen jungen Menschen die bestmögliche Voraussetzung für ein Leben zusammen mit deinem Partner gibt. Okay, ich höre jetzt einfach auf, weil nächste Woche soll es weitergehen. Ich weiß, irgendwann wird ihr zum Mittagessen. Okay. Aber wenn wir an unsere Wahl denken, denken wir immer wieder daran, dass wir diese Wahl in Verantwortung vor unserem Schöpfer treffen, weil er will uns segnen, er will uns beschenken, er will uns bereichern. Und das geht wirklich am besten, wenn wir auf ihn hören. Amen.